Wir haben jetzt gehört, wie es sich anhört, wenn uns unser Körper abhanden kommt. Wir hörten Scorn mit On Ice, Disembodied in Dub. Sehen wir uns aber jetzt den Zusammenhang von Körper und Selbstbewusstsein einmal weniger philosophisch an, sondern aus einer viel naheliegenderen Perspektive. Wir können davon ausgehen, dass jedes Subjekt ein einzigartiges Körperbewusstsein hat. Ein Bewusstsein gewissermaßen aus der Innenperspektive, wie man es von keinem anderen Körper haben kann. Diese sogenannte Propriozeption, die körpereigene Wahrnehmung, liefert Informationen von einem ganz bestimmten Körper, dem des jeweiligen Subjekts. Genauso wie mir unmittelbar meine psychischen Zustände zugänglich sind und ich eben Informationen von meinen mentalen Eigenschaften haben kann, so liefert mir auf der anderen Seite die Propriozeption unmittelbare Informationen von meinen physischen Eigenschaften. Und diese Unmittelbarkeit bedeutet eben, dass ich mich zugleich als Subjekt psychischer und physischer körperlicher Eigenschaften erfahren kann. Diese körperlichen Eigenschaften müssen eben immer als Eigenschaften von sich selbst wahrgenommen werden. Und wenn Propriozeption dementsprechend selbstbewusste Informationen liefern kann, dann handelt es sich eben nicht nur um die Information von einem bestimmten Körper, sondern um Information von sich selbst als körperlichen Subjekt. Dieses unmittelbare Körperbewusstsein haben wir nun einerseits von unseren Empfindungen und Gefühlen, andererseits aber auch von den Bewegungen unseres Körpers, bestimmten Körperteilen im Raum, aufgrund der kinästhetischen Propriozeption und ebenfalls aufgrund willentlicher Bewegung unseres Körpers. Denn kein anderer Körper lässt sich auf diese Weise bewegen, beziehungsweise, um jetzt wieder mal die dualistische Versuchung auch in diesem Fall zu umgehen, ich bewege ja nicht mich selbst, ich selbst bewege mich, so wie ich keinen anderen Körper bewege. Und dieses Bewusstsein von sich als körperlichem Subjekt ist natürlich nicht nur auf sich selbst, auf die Eigenschaften des eigenen Körpers gerichtet, sondern zugleich sozusagen nach außen, auf die Umwelt des Subjekts. Denn wenn ich weiß, noch dazu unmittelbar, dass ich es jetzt bin, der gerade seinen Mund beim Sprechen bewegt, dann habe ich mich doch damit zugleich von allen anderen Personen und Gegenständen unterschieden. Räumliche Orientierung, die Fähigkeit, sich selbst in Raum und Zeit zu lokalisieren, aufgrund unserer Wahrnehmung, der Position, Beziehung zu anderen Personen und den Gegenständen in der Welt, ist von ganz zentraler Bedeutung. Manchmal aber verschwimmen diese Grenzen zwischen selbstbewusster, bewusster und unbewusster körperlicher Information.
Also ich betätige mich da noch einmal als Zitatenlieferant und lese noch einmal ein Stück aus dem Proust vor, ziemlich direkt anschließend an das, was ich zuletzt gehabt habe. Und da kommt eben auch sehr schön diese, da kommt was auch, dass man sich das vorstellen kann, wie das ist. Vielleicht, sagt er, beziehen die Dinge um uns ihre Unbeweglichkeit nur aus unserer Gewissheit, dass sie es sind und keine anderen, aus der Starrheit des Denkens, mit der wir ihnen begegnen. Wenn ich jedenfalls in dieser Weise erwachte und mein Geist geschäftig und erfolglos zu ermitteln versuchte, wo ich war, kreiste in der Finsternis alles um mich her, die Dinge, die Länder, die Jahre, noch zu steif, um sich zu rühren, suchte mein Körper je nach Art seiner Ermüdung, sich die Lage seiner Glieder bewusst zu machen, um daraus die Richtung der Wand, die Stellung der Möbel abzuleiten und die Behausung, in der er sich befand, zu rekonstruieren und zu benennen. Sein Gedächtnis, das Gedächtnis seiner Seiten, seiner Knie und Schultern, bot ihm nacheinander eine Reihe von Zimmern, in denen er schon geschlafen hatte, an, während rings um ihn die unsichtbaren Wände im Dunkel kreisten und ihren Platz je nach der Form des vorgestellten Raumes wechselten. Und bevor mein Denken, das an der Schwelle der Zeiten und Formen zögerte, die Wohnung durch ein Vergleichen der Umstände eindeutig festgestellt hatte, erinnerte er, mein Körper, sich von einem jeden an die Art des Bettes, die Lage der Türen, die Fensteröffnungen, das Vorhandensein eines Flurs, gleichzeitig mit dem Gedanken, den ich beim Einschlummern gehabt hatte und beim Erwachen wiederfand. Und so beschreibt er dann auch noch weiter, wie ihm der Körper ihm dann sozusagen vorgibt, er könnte in einer Wohnung sein, wo er vor 20 Jahren einmal war und so weiter und so weiter.
Aber jetzt lauert eben noch eine besonders bizarre philosophische Herausforderung auf uns, die sogenannte sensorische Deprivation. Und wir können uns diesen äußerst eigentümlichen Umstand anhand von Elisabeth Einscombs Beispiel vor Augen führen.
Ich lese auch das wieder vor. Und nun stelle man sich vor, ich verfiele in einen Zustand sensorischer Deprivation. Das Sehvermögen ist ausgeschaltet, beziehungsweise ich bin überall örtlich betäubt. Vielleicht lässt man mich in einen Tank lauwarmen Wassers treiben. Ich bin unfähig zu sprechen oder irgendeines meiner Körperteile mit einem anderen Körperteil zu berühren. Nun aber sage ich mir, ich will nicht zulassen, dass das noch einmal passiert. Wenn das mit Ich gemeinte Objekt dieser Körper bzw. dieses menschliche Wesen ist, dann dürfte es mir unter diesen Umständen nicht gegenwärtig sein. Wie aber kann es mir sonst noch gegenwärtig sein? Habe ich denn verloren, was ich mit Ich meinte? Ist es mir nicht gegenwärtig? Bin ich sozusagen auf ein Referieren in Abwesenheit heruntergekommen? Mein Selbstbewusstsein habe ich nicht verloren.
Was ist denn nun diese Brisanz von Einscombs Beispiel? Mit ihrem Beispiel lässt sich eben bestreiten, dass es eine notwendige Bedingung für Selbstbewusstsein wäre, sich als körperliches Subjekt gegeben zu sein. Naja, wie sollen wir damit umgehen? Zunächst einmal, die naheliegendste Reaktion auf solche Gedankenexperimente besteht darin, sie der Unbedeutsamkeit bzw. ihrer Inkohärenz für das Beweisziel zu überführen. Unbedeutend für ihr Beweisziel sind solche Beispiele unter der Voraussetzung, dass das in Frage stehende Subjekt nicht immer sensorisch depriviert gewesen ist. Denn so lässt sich eben sofort einwenden, dass Selbstbewusstsein ja nur deshalb möglich ist, weil das Subjekt zuvor schon einmal Körperbewusstsein gehabt haben muss. Und das erhalten gebliebene Vermögen, selbstbewusste Gedanken haben zu können, wäre also nur derivativ, gewissermaßen parasitär, zu erklären. Beispielsweise wüsste das Subjekt in einem solchen Zustand eben noch immer, wie man sich selbst lokalisiert, aber es hat eben selbst in diesem Fall die praktische Fähigkeit dazu verloren. Und gemeinsam mit der Einsicht, dass man sich in grundlegenden Fällen sehr wohl unmittelbar körperlich gegenwärtig ist, würde so ein Deprivationsszenario nicht mehr exemplifizieren als den doch keineswegs verwunderlichen Sachverhalt. Man müsse sich eben nicht immer körperlich präsent sein. Ja, und selbstverständlich kann man sich tatsächlich in einigen Fällen einfach als denkendes, ungegenständliches, unkörperliches Subjekt erfahren. Sei es, dass man sich in Meditationen übt oder sich eben, wie so oft, in philosophischen Reflexionen verfängt. Worauf es ankommt, ist, dass sich solche Fälle, paradigmatische Fälle unmittelbaren Selbstbewusstseins, weder im reinen Denken erschöpfen, noch von diesem reinen Denken abhängen.
Aber man könnte ja die Überlegung genau an diesem Punkt, den Sie da jetzt gemacht haben, noch einmal radikalisieren und
das sozusagen. Das ist richtig, ja. Nehmen wir eben einmal an, das sensorisch deprivierte Subjekt hätte sich noch nie körperlich erfahren. Und hätte sich das Subjekt einmal als körperlich erfahren, dann wäre das für den jetzigen Zustand doch irrelevant, weil dieses Subjekt eben jegliche Erinnerung daran verloren hat. Nun ja, es wird hier mal an die Intuition gewissermaßen appelliert, dass es doch vollkommen klar wäre, dass dieses Subjekt tatsächlich noch selbstbewusst ist. Das muss man sich einmal vorstellen. Selbst ohne Konzeption von sich selbst, ohne Anschauung von sich selbst, und ohne jeglicher Erinnerung an sich selbst als körperliches Subjekt. Inwiefern sollte und kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass das Szenario kohärent charakterisiert ist? Bei wem liegt denn hier die Beweislast? Wenn sich das Subjekt nicht mehr von anderen Objekten, von seiner Umwelt unterscheiden kann, weil es eben gar kein Bewusstsein mehr von der übrigen Welt, von seiner Umwelt hat, wie sollte da eigentlich noch Selbstbewusstsein möglich sein? Einmal zugestanden. Okay, das fragliche Subjekt könnte eine momentane Diskrimination erfüllen. Wenn es aber nur diese momentane Unterscheidung von seiner Umwelt schafft, wäre es dann nicht sinnlos, von einem Erfahrungssubjekt zu sprechen? Was bliebe denn von so einem punktuellen Selbst, dem gegebenenfalls ein plötzliches Ich durch den Kopf geht? Was bliebe denn hier noch übrig, außer unpersönliches, entindividualisiertes, ichloses Bewusstsein und eben nicht Selbstbewusstsein? Der wesentliche Aspekt des numerischen Identitätsbewusstseins würde hier noch fehlen. Dieses Identitätsbewusstsein eben ein und dasselbe Subjekt der verschiedenen Erfahrungen und Zustände zu verschiedenen Zeitpunkten sein zu können.
Er fühlte für eine Sekunde heftigen Schmerz. Warum klingt es demgegenüber so seltsam zu sagen, er fühlte für eine Sekunde tiefen Kummer? Nur was so selten vorkommt?
Naja, und ebenso seltsam, um wohl das Mindeste zu sagen, wäre die Aussage, sie hatte für eine Sekunde Selbstbewusstsein. Ja, an dieser Stelle erscheinen mir noch ein paar allgemeinere Überlegungen zu Gedankenexperimenten angebracht. Solche Gedankenexperimente, wie wir es gerade gehört haben von der sensorischen Deprivation, lassen sich nahezu beliebig zur Stütze der einen oder der anderen Position konstruieren. Und dabei bleiben aber sehr viele Hintergrundfragen offen. Jeder weiß ungefähr, was gemeint ist, und naja, wer eine an Science-Fiction-Geschichten geschulte Vorstellungskraft besitzt, kann sich auch zu neuen, vielleicht noch fantastischeren Beispielen anregen lassen, als sie sich eben Enscombe oder Sidney Shoemaker ausgedacht haben. Problematisch bleibt jedoch das Ungefähr der persönlichen Vorstellungs- und Einbildungskräfte. Denn, nun, wie genau sollen und können wir uns denn vorstellen, dass zum Beispiel Körper pulverisiert, wieder zusammengesetzt werden und so weiter und so fort? Und was verrät uns das Szenario der sensorischen Deprivation denn über unsere tatsächliche Situation, in der wir uns als menschliche Subjekte befinden? Wittgenstein verweist anhand einer fabelhaften Vorstellung auf die Schranken, die wir ja gewöhnlich auch bei der Lektüre von Märchen- und Science-Fiction-Geschichten durchaus klar vor Augen haben.
Auch hier lese ich wieder vor. Aber könnten wir uns nicht vorstellen, dass Gott einem Papagei plötzlich Verstand schenkte und dieser nun zu sich selbst redete? Aber hier ist es wichtig, dass ich zu dieser Vorstellung eben die Vorstellung von einer Gottheit zu Hilfe nahm.
Überlassen wir also den Papageien ihre Selbstgespräche und kehren wieder zu unserer gewöhnlichen Existenz als menschliche Subjekte zurück. Und wie komplex diese bereits auf nicht begrifflicher, vorsprachlicher Stufe sein kann, dort wo nur Bewusstsein herrscht, das wird sich im letzten Teil zeigen. Aber zuvor hören wir jetzt Firehose mit What Gets Heard in der Live-Version. What gets heard, that's the word, but what gets felt is something else. Der Unterschied zwischen der sprachlich begrifflichen und der nicht sprachlich gefühlten Ebene wurde soeben von Firehose besungen. Aber auch in der Selbstbewusstseinsdebatte handelt es sich hier um einen viel diskutierten Unterschied, gerade auch in der jüngsten Zeit. Die Frage, was es für ein Subjekt bedeutet, selbstbewusst zu sein, wird jetzt nicht mehr ausschließlich als Frage verstanden, was es für ein Subjekt bedeutet, über den Begriff von Selbstbewusstsein zu verfügen. Diese Frage wird zur allgemeineren, was es für ein Subjekt denn bedeutet, sich selbstbewusst erfahren zu können, Bestimmte Erklärungsstrategien unterscheiden hier zwischen vollem Selbstbewusstsein, das begrifflich sprachliche Fähigkeiten voraussetzt, und einfacheren, nicht begrifflichen Arten oder zum Teil Vorstufen von Selbstbewusstsein. Ist dieser Eindruck einer graduellen Abstufung von Selbstbewusstsein aber nicht vielleicht irreführend? Entweder ist ein Wesen selbstbewusst oder nicht, könnte man sagen. Tertium non datur, all or nothing.
Gibt es eine Bemerkung von Kant in seiner Anthropologievorlesung, dass dem Kind, das endlich den Ich-Gebrauch erlernt hat, gleichsam ein Licht aufgegangen zu sein scheint, wenn es den Anfang macht, durch Ich zu sprechen. Vorher fühlte es bloß sich selbst, jetzt denkt es sich selbst.
Naja, hier haben wir es eben. Einerseits drückt sich in Kants Erleuchtungsszenario, wenn man so will, so eine All-or-Nothing-Einstellung aus. Der Ich-Schalter gewissermaßen ist entweder ein- oder ausgeschaltet. Aber andererseits gesteht ja Kant auch eine willkommene Relativierung zu. Denn das Kind fühlte sich bereits. Und das ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die Vorstellung vom sich entwickelnden Bewusstsein und natürlich auch vom sich entwickelnden Selbstbewusstsein. Wir können auf jeder Entwicklungsstufe die Frage stellen, was es denn für ein Subjekt bedeutet, diese oder jene Erfahrung zu machen. Und insofern tun wir hier nichts anderes als bei den Gedankenexperimenten, bei denen wir uns eben gefragt haben, ob es sinnvoll ist, dem fraglichen Subjekt, also erinnern wir uns an die sensorische Deprivation, ob es in so einem Fall denn noch sinnvoll ist, von Selbstbewusstsein zu sprechen oder nicht. Aber jetzt stammen die Daten eben nicht aus der Vorstellungskraft, sondern aus der Empirie. Und wir sind sicherlich gut damit beraten, auch einen genaueren philosophischen Blick auf das wahrscheinlich schon selbstbewusste Verhalten von vorsprachlichen Kleinkindern zu werfen. Ein Philosoph wie José Bermúdez attestiert in diesem Zusammenhang der Philosophie ja nicht ganz zu Unrecht einen gewissen Unwillen, sich mit bestimmten empirischen Belegen auseinanderzusetzen. Und dies trifft besonders auf die vielfach vernachlässigten Formen des Körperbewusstseins zu, wie ich meine, die eben auch einer philosophischen, einer erkenntnistheoretischen Reflexion und Analyse harren.
Da gibt es aber doch auch sehr vehemente Einwände dagegen. Nicht? Also jemand wie John McDowell zum Beispiel, der vertritt ja offenbar die Ansicht, dass nur sprachliche Fähigkeiten oder Kompetenzen dazu berechtigen, einem Subjekt selbstbewusste Erfahrungen zuzuschreiben. So ein Zitat von ihm, das ist die Spontanität des Verstandes, die Kraft des begrifflichen Denkens, die uns die Welt und das Selbst erkennen lässt. Lebewesen ohne begriffliche Fähigkeiten haben kein Selbstbewusstsein. Sehr apodiktisch eigentlich. Ne?
Scharfe Rhetorik von McDowell, ganz klar. Aber ebenso problematisch ist eben seine geradezu dogmatische Position. Lebewesen ohne begriffliche Fähigkeiten haben kein Selbstbewusstsein. Es lässt natürlich an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Es fordert aber auch prompt das Zugeständnis von McDowell heraus, nicht- und vorsprachlichen Lebewesen zumindest so eine Art Protosubjektivität zuzuschreiben. Naja, und das kennt man ja. Wenn Philosophen in Verlegenheit geraten, dann verwenden sie sehr gerne das Präfix Proto. Denken wir jetzt lieber an den Zusammenhang von Selbstbewusstsein, dem Bewusstsein von anderen Personen und dem Bewusstsein von unserer Umwelt, von einer objektiven Welt. Philosophen wie Peter Strawson oder Gareth Evans haben eben versucht, auf begrifflicher Ebene diesen Zusammenhang zu klären und die damit verbundene Diskriminationsfähigkeit eines Subjekts, sich von seiner Umwelt unterscheiden zu können, die sollte aber auch auf einfacheren, nicht begrifflichen, vorsprachlichen Stufen einsichtig gemacht werden können. Betrachten wir also diese sicherlich vorbegriffliche, diskriminatorische Fähigkeit eines jeden Subjekts, sich von seiner Umwelt zu unterscheiden. Um hier eine klare Vorstellung von dieser Wechselwirkung zwischen Selbstbewusstsein, dem Bewusstsein von der Umwelt des Subjekts zu bekommen, kann man als Regel festhalten. Je reichhaltiger das Selbstbewusstsein ist, das die Fähigkeit, sich selbst von der Umwelt zu unterscheiden, begleitet, desto reichhaltiger ist auch das Bewusstsein von der Umwelt des Subjekts. Bewusstsein von sich selbst und Bewusstsein von der Umwelt des Subjekts verhalten sich in dieser Hinsicht direkt proportional. Denken wir also nochmals an die Grundeinsicht, dass ich ein Subjekt als räumlich lokalisierbar, verortbar verstehen muss. Und in diesem Zusammenhang auch dieser entscheidende Aspekt, dass sich ein selbstbewusstes Subjekt seiner numerischen Identität bewusst sein muss, eben dass es sich als ein und dasselbe Subjekt verschiedener Erfahrungen zu verschiedenen Zeitpunkten bewusst sein kann, das kommt eben gerade mit diesen Fähigkeiten, sich selbst zu lokalisieren, sich durch Raum und Zeit zu bewegen, zu orientieren. Diese, kann man sagen, Navigationsfähigkeiten kommen jetzt erst ins Spiel, dass man eben einen bestimmten Weg zurücklegt, die Wahrnehmung von sich selbst Information darüber liefert, dass man es selbst ist, der oder die eben diesen Weg zurücklegt. Und das alles gehört zu diesen wichtigen und voraussichtlich schon vorsprachlichen Fähigkeiten. Diese Diskriminationsfähigkeiten erfordern wohl notwendigerweise Körperbewusstsein. Aber trotzdem, erinnern wir uns, am Beispiel von Enscombs Szenario der sensorischen Deprivation wird ja Körperbewusstsein als notwendige Bedingung für Selbstbewusstsein in Frage gestellt. Dagegen sollte sich aber zeigen, dass wir durchaus zur Annahme berechtigt sind, dass Subjekte die Diskriminationsbedingungen erfüllen, obwohl sie eben noch gar nicht selbstbewusste Subjekte sind, sondern nur bewusste Subjekte. Und gerade dieser Übergang von einer einfachen, momentanen Unterscheidung zwischen dem Selbst und seiner Umwelt, aufsteigend zu den komplizierteren Navigationsfähigkeiten, sich zu lokalisieren und zu orientieren, genau das vermag die Komplexität zu veranschaulichen, die bereits auf einfachen Bewusstseinsstufen herrscht. Und ich glaube, dementsprechend dürfte wohl die bloße Vorstellung von einem noch selbstbewussten, deprivierten Subjekt, das ich noch nie körperlich erfahren hätte, ich glaube, das verliert in diesem Zusammenhang jegliche Plausibilität.
Man könnte sich aber doch die Sache noch einmal anders vorstellen und so quasi einen Kompromiss zwischen beiden, eine Einflussbereichsaufteilung zwischen den beiden Gesichtspunkten vorstellen, indem man sagt, okay, wir haben auf einfachen Bewusstseinsstufen Körperbewusstsein als notwendige Bedingung für Bewusstsein, jedoch nicht mehr, wenn einmal Selbstbewusstsein erreicht ist. Also so, als würde dem Kind mit dem Licht, das ihm aufgeht, zugleich auch eine dualistische Konzeption einleuchten und die würde sich dann vor das schieben, was da dann nur mehr als Vorstufen körperlichen Selbstbezugs erscheint. Und das würde sich dann eben mit einem Schlag als ein rein denkendes Subjekt sehen, das sich zwar anhand seines Körpers von der Umwelt unterscheiden kann, aber eben wirklich zu diesem Körper wie zu einem ständigen Begleiter nur in einer noch auszuzeichnenden Beziehung steht, also im Unterschied zum Beispiel zu dem Haus, in dem sich dieser Körper dann seinerseits herumbewegt.
Ja, ja, das kennen wir ja bereits. Wir stecken wieder mal auf der zweiten Stufe der körperlichen Präsenz fest. Aber trotzdem, dieser Einwand ist unplausibel. Denn es ist doch gewiss nicht der Fall, dass jemand erst allmählich auf die besondere Rolle aufmerksam wird, die ein bestimmter Körper im Verlauf seiner Entwicklung und Erfahrung spielt. Wenn es sich bei diesen Bedingungen, sich von seiner Umwelt unterscheiden zu können, nicht um Bedingungen für körperliche Selbstbewusstsein handelt, dann handelt es sich hier um keinerlei Bedingungen, auch nicht um ausreichende Bedingungen für irgendeine Konzeption von sich als rein psychischen Subjekt. Und ich glaube somit, die These, einem Subjekt nur unter der notwendigen Bedingung, dass es sich als Subjekt körperlich erfährt, nur unter dieser notwendigen Bedingung Selbstbewusstsein zuzuschreiben, kann als bestätigt gelten. Und zum Abschluss hören wir jetzt noch ein Stück von einem, dem sich die Erfahrung sichtbar in den Körper eingeschrieben hat. Iggy Pop and the Stooges, Loose.
Look out.
Stick it deep inside, and I'll stick it.